aktuell gibt viele Beiträge, die auch darüber handeln, dass Betroffene schreiben, dass sie zu den Tätern zurück wollen, dass sie diese Sucht merken. Und ich sehe immer wieder diese Unverständnis von außen, dass die Menschen dann diese Leute angreifen, weil sie es natürlich nicht verstehen können, warum man freiwillig zu seinem Täter zurück möchte. Mhm. Und ich versuche dann immer wieder zu erklären, dass es ja ein konditioniertes Programm ist, dass man, wie ich gesagt habe, diese Gefühle plötzlich hat, die wirklich sehr massiv sind, weil es gibt keine anderen Gefühle, wo man so dermaßen an- und entspannt wird, wie bei einem Höhepunkt. Und versuche das so ein bisschen aufzuräumen, auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, dass man das verstehen kann, warum das so ist und wie gefährlich das ist.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast, und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Mit nur 11 Jahren landete Jasmin Scholl, damals war sie in der 5. Klasse, bereits in der Prostitution. Und das über eine Klassenkameradin. Heute ist Jasmin 25 Jahre alt und spricht sehr offen über das, was damals passiert ist. Sie leistet wichtige Aufklärungsarbeit zu Täterstrategien, wie zum Beispiel zum Cybergrooming an Schulen und in Heimen. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge. Ich habe heute Jasmin Scholl bei mir vom Instagram-Account Das Schweigen brechen. Sie ist eine unglaublich starke, coole, junge Frau, Survivor-Queen. Sie ist schon am Grinsen. Ich finde ihre Arbeit unglaublich wichtig, toll, tolle Instagram-Posts, die sie macht, tolle Aufklärungsarbeit, die sie macht und auch so, so wichtig für unsere MeToo- und Survivor-Queen-Bubble und gleichzeitig irgendwie bisher noch Randthema. Und deswegen finde ich es so toll, Jasmin, dass du dazu Aufklärungsarbeit leistest. Jetzt erstmal ein Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Mai, ich danke dir.
Magst du dich einfach noch selber vorstellen, ergänzend zu dem, was ich schon erzählt habe?
Oh, ja, ich bin Jasmin, komme aus Hessen und bin selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt und Cybergrooming und habe im Grunde entschieden, mein Schweigen zu brechen, Aufklärung darüber zu machen, wie Mechanismen von Tätern sind, wie das alles passiert, was vor allem in der Gedanken- und Gefühlswelt von Betroffenen los ist. Und ja, das gibt mir sehr viel Kraft und genau.
Danke dir, dass du die Arbeit machst. Ich verfolge dich ja schon ein bisschen länger auf Instagram und der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann dachte, boah, ich muss dir jetzt mal ansprechen, war das Interview, das du gegeben hast oder die Kurzdoku beim WDR war das, oder?
HR.
Ich komme immer mit dir. Genau, beim HR, wo du tatsächlich eine halbe Stunde quasi nur eine Doku über dich und Cybergrooming und Loverboy-Methode und so da war, wo ich dachte, boah, krass. Also, ich meine, das sind ja auch Dinge, die ist ja mir nicht unbekannt. Aber das wirklich nochmal von den Menschen zu hören, die das erlebt hat und die da jetzt so gestärkt rausgegangen ist. Ich meine, klar, du sagst auch, du bist immer noch in Therapie und am Arbeiten und am Machen. Und das wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. Ja, ich meine, du sagst selber, du bist mit 11 in der Prostitution gelandet. Also wie crazy ist das denn? Ja, und da einfach also für alle, die zuhören, wir werden das Interview auf jeden Fall nochmal verlinken in den Shownotes. Schaut euch das total gerne an. Ich finde es richtig, richtig gut und auch respektvoll gemacht. Ja. Das ist mir auch immer wichtig, dass die Betroffenen, dass die Survivor Queens nicht irgendwie so, ja, so als guck mal hier, dieses Schaustück genutzt werden, sondern ich fand es richtig gut, richtig aufklärend und da nochmal ganz großen Respekt dafür, dass du über sowas sprichst.
Vielen Dank. Ja, mir war wichtig, dass das passt, weil ich denke, wenn ich vor der Kamera stehe, vor 3, 4 Menschen, ist es für die natürlich auch nicht einfach, sich das anzuhören, gleichzeitig eben ihre Arbeit zu machen. Und mir war das schon wichtig, dass das vom Charakter her mit uns zusammenpasst. Und ich habe auch sehr darauf geachtet, dass das eben eine Mutmachreportage ist, weil ich meine, dieses Negative gibt es genug in der Welt, aber die Frage ist halt, wie schafft man es da raus und wo fängt dieser Weg an, wo fängt man an zu kämpfen? Und es war so, ich habe ja schon mal eine Reportage gedreht, aber anonymisiert bei Follow Me Report. Mhm. Und das war für mich selber nochmal eine Herausforderung zu sagen, ja, ich zeige jetzt mein Gesicht und meine Stimme, weil ich echt die Nase voll davon habe. Und gleichzeitig setze ich ein Zeichen an die Täter, dass sie mich nicht gebrochen haben, nicht klein gekriegt haben und es auch nicht werden. Und ich, je mehr da kommt, darüber reden werde. Also war selbst überrascht, wie ich das dann am Ende gesehen habe, was ich in diesen 6 Monaten getan hat bei mir, so diese Veränderung von außen nochmal auf mich zu sehen. Das war für mich selbst schon ein bisschen ja überfordernd und schön und krass irgendwie.
Total. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 25.
25, wow. wollen wir ein bisschen weiter von vorne anfangen? Ich meine, du kennst deine Geschichte, ich kenne zumindest ein bisschen was, habe die Doku gesehen und wir haben das Vorgespräch geführt, aber vielleicht einfach mal von vorne. Wer war die Jasmin, die kleine Jasmin aus der Vergangenheit? Wie war deine persönliche Geschichte? Und dann kommen wir nochmal auf so ein paar Schwerpunktthemen, die dir und uns wichtig sind, als Message hier mit rauszugeben aus der Podcast-Folge.
Meine Geschichte fängt damit an, dass meine Mutter selbst betroffen ist, sich die Entscheidung getroffen hat, ihre Vergangenheit ruhen zu lassen und im Grunde ja, als Täterin zu werden. Also da fängt meine Geschichte an. Sie hat ja das Trauma von ihr auf mich übertragen. Das heißt, meine Kindheit war sehr einsam, sehr ja für mich beängstigend. Es gab viele, viele Bestrafungen, wie zum Beispiel Küche abschließen. Ich hatte immer Hunger, Durst. Ich war in den Augen meiner Mutter auch nicht wert, eine Winterjacke zu bekommen. Weil sie gemerkt hat, ich habe sie als Kind gespiegelt. Also ich war sehr neugierig, wissbegierig, wollte die Welt erkunden und zwar alles, habe viele, viele Fragen gestellt und war die Lebensfreude pur. Das hat meine Mutter provoziert. Sie war sehr depressiv und aggressiv, lebte so in ihrer eigenen Welt und da habe ich natürlich genervt so. Und sie hat immer wieder versucht, meine Gefühle runterzudrücken. Hat damit angefangen, mir immer einzureden, dass ich wertlos bin, so nichts zu gebrauchen, völlig fehl am Platz. Und ich habe das nie geglaubt von ihr, weil ich dachte, nö, bin ich nicht. Die ist einfach nur gerade sauer. Mhm. Wie dann aber so die Selbstfindungsphase kam, die Pubertät, habe ich gemerkt, dass sie vielleicht doch recht haben könnte, weil alles irgendwie zusammengebrochen schien. Und habe das so als mein eigenes angenommen und bin so durchs Leben gelaufen. Und mit 11 fing das an. Ich habe in der 5. Klasse einen Laptop geschenkt bekommen, weil das von der Schule her einfach Pflicht war. Für Vorträge, um durch die Klasse halten, da mitzuarbeiten. Und hatte eine Freundin, beziehungsweise eine Mitschülerin, die aber schon in dieser Szene drin war. Und die hat da immer mit Männern geschrieben und ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe sie mal gefragt, warum sie ja so teure Klamotten hat, warum sie Zigaretten hat, wie sie sich das alles leisten kann. Und da kam direkt, ja, ich treffe mich da mit Männern. Wenn du willst, jetzt nie, komm mit. Das tut auch gar nicht weh. Und das ist wie auf einem Pferd zu reiten. Und ich habe ich war natürlich schon mal auf einem Ponyhof und habe gedacht, ja, das stimmt, also so begeistert fand ich es jetzt nicht, aber okay, also ne, ich hatte überhaupt nicht gar keine Ahnung davon und bin da tatsächlich mitgegangen.
Das heißt, du bist im Prinzip über eine Klassenkameradin, die selbst schon drin war, drin gelandet. Wow.
Ja, ja. Und ich hatte halt eben dadurch, dass das mit meiner Mutter zu Hause war, eher so eine, ich würde mal sagen, so eine mittelkleine, lasst mich alle in Ruhe und ich heiß auf alles Phase. War auch in der Schule immer sehr viel am Tagträumen und habe mich mit ihr eben sehr gut verstanden, weil sie mich auch verstanden hat. Also jeder wusste, dass Gewalt zu Hause ist. Dass es mir nicht gut geht, war offensichtlich. Ich hatte mich da schon immer selbst verletzt. Ich hatte Augenringe, ich war sehr dünn, bin sehr depressiv durch die Gegend gelaufen. Es war von außen schon klar, dass da irgendwas ist. Und das war natürlich quasi nochmal ein Grund mehr, warum ich dann quasi da reingerutscht bin. Also weil ich im Grunde anfällig war.
Ja. Na, also da. Ich meine, da sprichst du ja auch, ich meine, da hatte ich irgendwann mal was gesehen, dass du ja quasi auch über so potenziell einfache, ne, in Anführungsstrichen Opfer, woran Täter erkennen, dass sie da jemanden schnell bekommen können oder dann auch ergänzend dazu noch Täterstrategien, ne, was sie noch tun und manipulieren können, um ja, die jungen Mädchen, und nichts anderes sind sie ja, mit 11, 12, 13 junge Mädchen, da in sowas reinzubekommen.
Absolut, vor allem, was für mich eine Frage war, die völlig durchgegangen war, zum Beispiel, wo gehst du zur Schule, was sind deine Hobbys, welche Musik hörst du, das waren für mich normale Fragen. Von der Seite der Täter war das gezielt, also die wollten rauskriegen, was ich mag, um das Vertrauen zu gewinnen, um dann auch zu sagen, hey, die Musik höre ich auch gerne oder ach, die Schule kenne ich, um einfach da ja, so viel Infos wie möglich zu kriegen. Ich habe denen natürlich vertraut, beziehungsweise war das schon ein paar Jahre später in einem Online-Forum, wo ich mich selbst anmelden konnte. Damals, wie das anfing, gab es nämlich noch keine Smartphones-Apps. Da gab es Handys mit, ja, im Grunde ohne Internet, nur mit SMS. Und ja, das, also am Anfang lief das erstmal über meine Freundin.
Das heißt, du bist dann damals mitgegangen und ich meine, wir gehen ja nie in Details, ne? Wir wollen hier nichts und niemanden retraumatisieren. Es geht mehr um deine Erfahrung, deine Erlebenswelt. Wie war das dann für dich, das erste Mal dann da mitzugehen und danach rauszugehen? War das wirklich wie ein Pferd reiten oder ist es komplett weg bei dir, weil da irgendwie eine Blackbox auf einmal vor ist? Was ist da passiert bei dir?
Gefühlsmäßig war ich ja da schon sehr, ja, wie gesagt, im Tagträumen. Also von den Gefühlen her war ich schon, ja, wie taub. Das erste Mal, wo ich mitgegangen bin, es war immer so, wir hatten sehr viel Vertretungsunterricht und dadurch, dass ich selber sehr infektanfällig war, so gut wie jeden Monat irgendwie krank, und die Lehrer es im Grunde schon gewohnt waren, dass ich dann während des Unterrichts mal rausgegangen bin, mich hingelegt habe, wir hatten da so einen speziellen Raum, ist das nicht groß aufgefallen. Also es hat auch keiner gefragt, warum ich mit meiner Freundin so lange weg bin. Klar, ne, als Lehrer, man hat so viel zu tun, man hat eine ganze Klasse, das ist schon schwierig. Und wir sind dann in dieser Zeit aus dem Schulgelände gegangen. Die haben meistens um die Ecke gestanden im Auto oder an der Bushaltestelle. Ich weiß noch, dass ich da am Flur gewartet habe und bis dato auch immer noch nicht verstanden habe, was da los ist. Meine Freundin kam da mit Geld raus. Es war auch so, dass da sehr viele Zigarettenautomaten mit auch Klopfern und sowas drin auf dem Schulweg standen. Und wir darüber dann Zigaretten, Alkohol und so geholt haben, sind auch wieder dann zur Schule hochgelaufen, haben kein Wort geredet, also sie wollte nicht reden, sie wollte nur laufen. Und dann saßen wir quasi 2 Stunden später nach der großen Pause wieder im Unterricht.
Wow.
Also es war ich habe es im Grunde selbst nicht verstanden. Ja, das war ja eine andere Welt.
Das heißt auch, also ich rate jetzt mal so ein bisschen ins Blaue, aber für mich klingt das so, auch wenn sie das recht cool rübergebracht hat, naja, ist ja gar nichts, dass sie danach überhaupt gar nicht reden wollte und einfach ne so in diesen Bewegungs, ne, das ist ja Flucht, was da passiert und Verarbeitung, dass das für sie ja auch gar nicht so easy war, wie sie es rüberbringen wollte, oder? Habt ihr da nochmal drüber gesprochen später oder hast du noch Kontakt mit ihr? Wie ist das bei euch persönlich weitergegangen?
Ich habe 2012 bin ich ins Kinderheim gegangen und da ist der Kontakt auch abgebrochen, weil es ja in einem anderen Bundesland dann war, wo ich hingezogen bin und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr, habe aber vom Gefühl schon immer gedacht, dass sie noch da drinne ist. Vor allem ist sie, sage ich mal, auch in einer Gefahr gewesen, weil sie von einer aus einer türkischen Familie kommt, da das ja nochmal von der Kultur her etwas anderes ist und sie eine sehr, sehr große Familie hat. Also sie kannte überall irgendwie Leute, mit denen sie über 5-4 Ecken verwandt war. Und ich weiß noch, dass wir uns da oft drüber unterhalten haben, wie schwierig das da gerade bei ihr zu Hause auch ist. Also und deshalb haben wir uns gut verstanden, sage ich mal, weil wir ähnliche Probleme hatten.
Okay. Und durch das erste Mal mitgehen bist du dann quasi drin gelandet, weil du dann irgendwann selber auch in das Zimmer dann reingegangen bist?
Ja, es war so, dass ich wieder an einem Tag in der Schule war. Ich hatte sehr, sehr viel Hunger. Ich hatte Durst. Ich war wieder am Tagtraum. Mir ging es körperlich echt gar nicht so gut. Ich hatte natürlich auch wieder Selbstverletzungsdruck und habe da schon gedacht, ja, warum bin ich denn eigentlich noch hier? Also was hält mich denn hier? Für mich war der Himmel, sage ich mal, Freiheit, Frieden, ich werde in Ruhe gelassen, Schutz da von meiner Mutter und ich hatte mir so meine eigene kleine Welt gebaut vom Kopf, also mein sicherer Ort hatte irgendwann dadurch auch den Gedanken, oh, wenn ich jetzt Geld hätte, ich könnte in den Supermarkt laden, der war auch in der Nähe der Schule, ich könnte mir Essen kaufen, ich könnte, ne, fing so an zu träumen und kam darüber dann aus dieser Not heraus da zu denen selbst zu schreiben, zu kontaktieren, mich mit denen zu treffen und habe erst da realisiert, was meine Freundin gemeint hat, wie sie das Geld verdient hat. Die haben mich auch erst in Ruhe gelassen, die wollten erst selber mal gucken, wer bin ich denn überhaupt und das im Grunde abchecken und aber so fing das an dann.
Und eine ganz doofe, blauäugige Frage von mir, die musst du auch nicht beantworten, aber wie viel Geld gab's denn da dann? Also
meine Freundin hat immer 50 Euro bekommen, ich habe 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro bekommen, das war mir im Grunde egal, mir war wichtig, ich hatte so den Gedanken, oh mein Gott, Geld, oh, ich kann mir Essen kaufen, also das, was ich gemacht habe, war auch immer, wenn ich das hatte. Ich bin sofort in den Supermarkt gelaufen, habe mir Essen gekauft, habe mir Trinken gekauft, habe das alles ganz schnell zu mir genommen, weil ich aufpassen musste, dass ich pünktlich wieder zu Hause war, weil es sonst wieder Bestrafung gegeben hätte. Also es war, es hat sich so eine Funktion da reingebaut.
Wow. Das ist ja auch krass. Und also für mich war es erschreckend, auch in der Doku zu hören, einfach, dass du dich ja im Prinzip selber in diese Szene, also klar durch den Türöffner deiner Freundin, aber im Prinzip, dass du erstmal ohne in Anführungsstrichen Zuhälter selber den Kontakt gesucht hast, ne?
Ja, was mir durch die Traumaaufarbeitung auch irgendwann bewusst war, ist, dass das ja irgendwo herkommen muss. Ich habe auch sehr schnell dann herausgefunden, dass meine Mutter viel dazu beigetragen hat. Zum Beispiel, dass ich von klein auf schon lernen musste, mich in Pose zu stellen. Ich wusste, wie man, sage ich mal, Männer anzieht von den Blicken her. Also ich wurde darauf bewusst konditioniert. Ohne dass ich es gemerkt habe oder verstanden habe.
Ja, macht im Nachhinein alles so ein bisschen Sinn, ne? So die Puzzleteile, die dann zusammenfallen.
Ja, absolut.
Ja. Und wie ist es bei dir dann weitergegangen im Laufe deiner Geschichte?
Ich bin ja 2012 ins Kinderheim gegangen, weil ich eben sehr depressiv war, weil inzwischen vom Jugendamt auch klar war, die haben mich seit klein auf unterstützt, beziehungsweise meine Mutter, dass ich da nicht mehr wohnen kann, weil es immer schlimmer wurde. Ich sehr oft ins Krankenhaus musste wegen Verletzungen. Und dieser Umzug hat dafür gesorgt, dass erstmal Pause war. Also, dass ich zur Ruhe kommen konnte, an einem sicheren Ort war. Interessanterweise bin ich auch, obwohl ich raus durfte, nicht rausgegangen, weil das für mich eine neue Freiheit war. Ich durfte raus, ich, Jasmin, darf das Haus verlassen und so lange wegbleiben, wie ich kann, von den Regeln. Das war für mich, das hat mir total Angst gemacht. Da mussten auch erstmal die Betreuer mich begleiten, dafür 10 Minuten ums Haus zu laufen. Und dadurch, dass ich da aber in der Pubertät war, ist mir auch aufgefallen, dass das, was die ganzen Jahre über passiert ist, zu einer Sucht geworden ist. Also die Täter haben das ja, es ging ja jahrelang, die Täter haben das ja unter einer, sag mal, brutalen Gewalt ausgeübt. Und ich habe immer gedacht, ich möchte das nicht, obwohl ich es ja selber war, aber das war eine Art Vaterprojektion. Ich habe irgendwo auch eine Sehnsucht gehabt, diese Männer quasi zu umarmen, wie ein Vater das macht, diese Sicherheit, dieser Schutz, diese Stärke. Wenn es aber, sage ich, mein Thema wurde, wollte ich das nie. Also ich habe mich immer gewehrt, immer gesagt nein. Und mir ist dadurch aber aufgefallen, dass durch die Pubertät mein Körper angefangen hat, ja selber auf diese Berührung zu reagieren. Und im Grunde haben Täter dann das auch gemerkt und mir eingeredet, dass ich das will. Und da bin ich zusammengebrochen. Also da bin ich komplett zusammengebrochen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich wusste nicht mehr, wer ich war, was da passiert. Und habe mich im Grunde selbst schlecht gemacht. Und da, übers Kinderheim, bin ich zufällig an Zuhälter geraten. Meine Lehrerin hat ihr Portemonnaie im Restaurant vergessen. Mir quasi gesagt, dass ich da bitte mal nachfragen soll, weil ich gegenüber gewohnt hatte im Kinderheim und wusste nicht, dass dieser Mann Zuhälter ist. Also ich habe die Leute auch irgendwie angezogen und bin da in den nächsten Abgrund gerutscht.
Und darüber sprichst du ja auch in der Doku. Magst du da mal erzählen? Also das ist ja schon auch ein großer Abschnitt, ne? Also erstmal irgendwie selber drin gelandet in der Szene. Ich meine, mit 11, das ist ja super früh. Dann hast du den Einschnitt gehabt mit dem Kinderheim, wo man ja eigentlich denken müsste, oh, jetzt geht's bergauf, weil jetzt sind ja SozialarbeiterInnen da und BetreuerInnen, die merken können, dass da was sich verändert, oder ne, die unterstützen können. Und dann plötzlich, oh, okay, Zuhälter, ne? Oder wie man irgendwie total weird in der Gesellschaft sagt, Loverboy, was ich finde total verharmlosend,
ja,
ist, ne? Also ein Loverboy, das ist ja irgendwie, ein Lover ist ja was Schönes und Boy, gut, der ist halt jung und knuffig, ne? Aber das ist was ganz anderes als ein Zuhälter.
Absolut, ja. Und das ersetzt das Wort nicht annähernd, so wie es ist. Dieser Mann hatte zum Beispiel auch einen ganz kleinen, süßen Chihuahua. Und keiner kommt auf die Idee, dass der was Böses machen könnte. Und auch ich nicht, ja. Der war von außen, der war so beliebt. Die Leute haben den quasi echt geliebt. Der hatte echt eine große Reichweite. Deshalb kam ich da im Leben nicht drauf, dass da irgendwas ist. Ich bin nachts aus dem Kinderheim abgehauen, weil Fakt ist im Grunde, dass ich inzwischen durch diese Pubertät, durch die Gewalt, durch die Anzahl der Jahre ja eine Sucht entwickelt habe. Also mir hat im Grunde was gefehlt. Ich konnte das nicht zuordnen erstmal und habe dann gemerkt, dass es eine Sucht geworden ist. Und dieser Mann hat mich auch so manipuliert, dass ich der Meinung war, ich müsste da jetzt mit ihm mit. Der ist nach 2-3 Jahren nach Italien ausgewandert und hat versucht, mich mitzunehmen. Und das Kinderheim hat mir quasi den Po gerettet, weil ich natürlich an die gebunden war. Wäre ich nicht gewesen, wäre ich Hause gewesen, wäre ich mit Sicherheit jetzt nicht mehr in Deutschland. Also der hat auch mit Drogen gedealt, hatte lange Haare, also war eine krasse Zeit auf jeden Fall.
Und er, also hat dann quasi, war auch dann dein Zuhälter, also das, oder war es, seid ihr nur in Kontakt gekommen?
Wir sind nur in Kontakt gekommen. Ich habe jetzt durch ihn keine anderen Männer getroffen. Das war von den Zeiten auch so, dass im Grunde keine Zeit war. Ja? Also ich habe mich eine Stunde, zwei Stunden war ich weg, war quasi bei ihm und es gab gar keine Möglichkeit, weil der ja das beste Ohr hatte. Und weil ich pünktlich wieder im Kinderheim sein musste und das auch von den, sag ich mal, ist sehr bestimmt möglich gewesen, war es aber nicht. Also Gott sei Dank, ja, ich habe ihn kennengelernt, mit ihm geredet und er hat halt durch eine liebevolle Art versucht, mir einzureden, dass er der Mann ist und ich als Frau ihm alles bieten muss und ich wäre quasi seine persönliche, wie soll ich sagen, ja, im Grunde Prostituierte gewesen. Ich habe auch aktuell, gibt viele Beiträge, die auch darüber handeln, dass Betroffene schreiben, dass sie zu den Tätern zurück wollen, dass sie diese Sucht merken und ich sehe immer wieder diese Unverständnis von außen, dass die Menschen dann diese Leute angreifen, weil sie es natürlich nicht verstehen können, warum man freiwillig zu seinem Täter zurück möchte. Und ich versuche dann immer wieder zu erklären, dass es ja ein konditioniertes Programm ist, dass man, wie ich gesagt habe, diese Gefühle plötzlich hat, die wirklich sehr massiv sind, weil es gibt keine anderen Gefühle, wo man so dermaßen an- und entspannt wird, wie bei einem Höhepunkt. Und versuche das so ein bisschen aufzuräumen, auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, dass man das verstehen kann, warum das so ist und wie gefährlich das ist.
Ja, magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Gerade jetzt einfach nochmal so als Gegenpol, als Erklärung, du hast jetzt schon eine Konditionierung angesprochen. Aber was, wenn du jetzt einen Post liest oder jetzt jemand mit dir spricht und sagt, ich verstehe das nicht. Also die sind doch jetzt frei, die können doch weggehen, warum wollen die denn zurück? Was sagst du den Menschen?
Ich sage ihnen immer, dass ich keine Expertin bin, dafür keine Ausbildung habe, aber eben selbst betroffen und erzähle das immer gern meiner Sicht. Also bei mir war das ja so, dass sie, wie gesagt, da von klein auf mich konditioniert haben, auf bestimmte Dinge zu reagieren, bestimmte Sachen zu machen und damit meine Sexualität manipuliert haben. Das mit einer wirklich brutalen Gewalt gemacht haben, aber auch sehr liebevoll und na gut, wenn man das liebevoll nennen kann, ne? Und mein Körper darauf reagiert hat. Und wenn das eine Zeit lang geht und dann, sage ich mal, wie bei mir in dem Moment dann Pause, dann fehlt dem Körper was. Dadurch, dass das immer und immer wieder passiert ist, dann ist der Körper auf Entzug. Und dann bin ich zum Beispiel zu den Tätern zurückgegangen, weil ich diesen Druck loswerden wollte. Das hat mich so getriggert, ich kam damit nicht klar. Und ich bin zu dem Täter gegangen, bei dem es angefangen hat. Also das hört sich jetzt blöd an, aber der quasi der Beste war, der mir diesen Druck nehmen konnte, weil ich den loswerden wollte. Das war für mich echt eine Qual. Und ich habe den wirklich angebettelt. Also das glaubt man im Außen gar nicht, aber ich habe ihn wirklich angebettelt, weil ich das echt nicht ausgehalten habe. Also das war für mich damals ganz, ganz schlimm. Ich kam ja vor 2019 in den Opferschutzverein als Schützling, weil eben eine akute Gefahr war, in die ich da reingeraten bin und musste erstmal verstehen und erstmal lernen, was meine eigene Sexualität ist und was ist die Sexualität, sage ich mal, die Täter auf mich konditioniert haben. Und das hat mir sehr geholfen, dann zu verstehen, okay, das, was jetzt was an Gefühlen da ist, das braucht ein Ventil und die dürfen alle da sein, aber ich muss dafür versuchen, ein Ventil zu finden, weil man kann zum Beispiel auch sagen, ein Tier, das gegessen hat, hat keinen Hunger mehr. Also von außen, wenn ich meine Gefühle, sage ich mal, wenn ich dafür ein Ventil hatte, von außen jemand kam, hat das mein Programm nicht angesprungen. Ich konnte weitergehen, es ist nichts passiert, sage ich mal. Wenn ich aber schon diesen Gefühlen, ich sag mal Geilheitsgefühlen rumgelaufen bin, war die Gefahr für mich immer sehr, sehr groß, dass ich umgeschaltet bin in diesen Dissoziationsmechanismus und mit dem mitgegangen bin oder da wirklich irgendwas passiert ist. Also es gab viele Vorfälle, wo das so passiert ist. Und durch den Schutz konnte ich vor allem lernen, erstmal zu gucken, auch wer bin ich und was passiert da. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber man mag das erstmal gar nicht annehmen, weil man denkt, puh, was ist denn mit mir los? Und ich verstehe das nicht. Und man schämt sich, man hat Angst.
Ja. Danke dir, dass du da so offen drüber sprichst. Ich meine, das ist ja auch einfach ein Tabuthema, ne? Und wir sind ja auch ein bisschen dafür da, das zu enttabuisieren, entstigmatisieren. Und
was eben auch wichtig ist, dass da im Grunde, wenn Betroffene zu den Tätern zurückgehen aus diesen Gründen, dass die Täter im Grunde die volle, die hundertprozentige Macht haben und Kontrolle, weil sie arbeiten ja auf etwas hin. So nicht, dass man sagen kann, der und der hat gemacht, sondern dass die sagen, ja, aber die ist doch zu mir gekommen, die wollte das doch. Also die manipulieren einen, wo man, ja, geht weit über das menschliche Denken, über den menschlichen Verstand raus. Also.
Ja. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Victim Blaming, ne? Aber sie ist doch zurückgegangen, ne? Aber sie wollte das doch.
Ja. Und gerade wenn man auch eine Anzeige macht, ich stecke ja, also dadurch, dass ich ja die Reportage gemacht habe, ich hatte auch mal zwei Anzeigen gemacht, da wurde auf Privatklageweg verwiesen, meine Reportage war im Grunde jetzt laut genug, dass die Ämter, die Behörden auf mich zugekommen sind. Und da auch jetzt Ermittlungen laufen, und es ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die wollte doch zu mir. Wie beweist man jetzt in der Staatsanwaltschaft, dass das alles konditioniert war, dass ich dafür nicht konnte? Das ist verdammt schwer.
Und also das sind zwei Punkte, wo ich denke, so geht's noch? Also ich meine, du hast schon angezeigt. Ja, und im ersten Lauf war das nichts und jetzt, weil es laut genug war, weil es im Fernsehen war, weil es genug Menschen gesehen haben, wird es auf einmal wieder aufgenommen. Also, also wie irre ist das denn? Also was ist das denn für ein Rechtssystem, in dem man laut genug sein muss, damit was passiert? Ja, das eine, das hatte ich auch auf Instagram gesehen, dachte, also ich meine, schön, dass es wieder aufgenommen wird, aber wie unfair und irre ist denn das? Ja, also es hat ja auch nicht jede die Kraft, so wie du, da die Reportage zu machen und vielleicht auch nicht so die Wortgewandtheit. Und also das war echt was, wo ich da saß und dachte, hä? Und das Zweite zum Thema, ja, aber sie wollt's doch, du warst den Großteil der Zeit minderjährig. Scheißegal, ob du das wolltest. Also da kann ein Mädel mit 11 sagen, ich will, und das ist doch eine Straftat per se. Also das geht nicht in meinen Brain hinein.
Ja, das ist auch das, was mich zurzeit sehr, sehr aufregt und wo ich regelmäßig an die Decke gehe. Vor allem ist es eine Mutmach-Reportage. Ich hatte nicht auf dem Deckel, dass die sich da melden. Keiner von uns hat das gedacht. Und die Polizei hat Kontakt zum Sender aufgenommen, die haben den Kontakt zu mir hergestellt und dann hatte ich 2 Tage nach Ausstrahlung einen Anruf und ich dachte, okay, was ist denn jetzt passiert? Also ich habe damit wirklich eine Lawine ausgelöst. Was sich jetzt so rausgestellt hat, ist, dass es trotzdem für mich auf trotzdem Weise verdammt schwer ist, wo ich das damals gemacht habe, diese stundenlangen Verhöre immer und wieder erzählen. Am Ende wusste ich überhaupt nicht mehr, was viel los ist. Wer ich bin, war alleine total instabil. Und wenn ich das mit heute vergleiche, muss ich sagen, ich muss auch heute trotzdem kämpfen, ganz viele Protokolle schreiben. Und es wird zum Beispiel auch unterschieden mit Moral und Strafrecht. Also wenn, sage ich mal, zum Beispiel ein Freund seine Freundin vergewaltigt und, sage ich mal, Kleidung einreicht als Beweismittel, wenn sie die Anzeige machen würde, dann gilt das nicht als Beweis, weil das ist der Freund. Und das begegnet mir gerade in gut allen Fällen. Also es sind 42 Fälle bei mir und das begegnet mir gerade in allen Fällen, wo ich denke, okay, what the fuck, was wollt ihr jetzt von mir? Ich bin Betroffene, ich bin Zeugin, ich kann das, es gibt Video, Material, Bilder, es gab tatsächlich bei dem einen oder anderen auch Zeugen. Und zu gucken, okay, wie tickt das Gesetz? Was ist der Unterschied wirklich zwischen Moral? Weil moralisch gesehen hat zum Beispiel auch kein fremder Mann, kein bekannter Mann das Recht, mich anzufassen, wenn ich das nicht will. Keiner. Moralisch kann man total nachvollziehen. Strafrechtlich gesehen befinden wir uns da auf der untersten Stufe. Also das gibt im Grunde nichts. Ich brauche auch immer zum Beispiel die Originalbeweise, das ist für Betroffene auch nicht klar. Also woher soll man das jetzt alles wissen? Wenn man ein Screenshot vom Handy hat zum Beispiel mit Chatverlauf, ist das für mich ein Beweis, vom Gesetz her nicht. Ich brauche das Originale, weil ich hätte die SMS auch selber schreiben können mit einem anderen Handy. Also die müssen alles klein nachverfolgen und ja, der aktuelle Stand ist, entweder wird das jetzt alles fallen gelassen aus dem Grund, oder es kommt zur Anklage, was bedeutet, ich muss ein Glaubwürdigkeitsgutachten machen, wo zum Beispiel eine Frage ist, ist sie intelligent genug, um eine Lügengeschichte zu erfinden, ja, wo 90% natürlich durchfallen und wir gerade mit Therapeuten darum kämpfen, dass ich das nicht machen muss. Hm. Und ich werde dann auch vereidigt werden, was ich totaler Quatsch finde, weil ich habe mir das nicht ausgedacht, ich mache das nicht aus Spaß und sich als Betroffene dahinzustellen, das Schweigen zu brechen, ich meine, damit bringt man sich schon genug in Gefahr, ja, die Täter merken, die haben die Kontrolle verloren, die Macht, die wissen, was denen blühen kann, natürlich versuchen die selbst zu überlegen, was die da jetzt machen können, ne? Also das ist kein Spaß, das ist kein Spiel und dann vereidigt zu werden, das finde ich schon nicht ganz ohne, also und ja. Dann eben auch die Gefahr, dass sie eine Bewährungsstrafe kriegen, nicht inhaftiert werden, dass sie sich auf Kaution rausholen können, dass auch selbst wenn die inhaftiert werden, jederzeit wegen guter Führung entlassen werden können. Ja, das sind alles Dinge, wo man wirklich gut überlegen muss, ob sich dieser Weg lohnt, was man davon selber hat. Und vor allem, es ist egal, ob ich jetzt eine Anzeige mache oder nicht, weil ermittelt wird durch die Reportage sowieso. Also mir sind die Hände gebunden und es ist ein Stein, den ich gerade nicht wo keiner weiß, wo der hinrollt.
Ja.
Ja.
Und es ist ja auch einfach, also Selbstbestimmung. Ne? Also du hast die erste Anzeige gemacht, weil du sie machen wolltest. Und jetzt plötzlich haben PolizeibeamtInnen das gesehen und beschlossen, oh, ne? Und plötzlich sitzt du da in stundenlangen Vernehmungen, Verhören und musst erzählen. Und das ist ja, also ich meine, zum Glück hast du ja heute dein großes Netzwerk und dein Auffangnetz, aber das ist hoch retraumatisierend, ohne dass du das gewollt hast.
Ja. Ja, das ist quasi auch jetzt Macht von oben, ne? Wo man da sitzt und denkt, schön, dass ihr euch auch mal meldet. Die Chance wäre vor 7 Jahren gewesen, wo ihr mir hättet helfen können. Es hat sich auch ja nicht ganz so viel getan. Klar, einiges hat sich verändert, dass man auch die Möglichkeit hat, mit einer Beamtin darüber zu reden, nicht mit einem Polizisten. Aber ich muss sagen, wie ich die Protokolle geschrieben habe, mein Körper hat plötzlich angefangen zu zittern. Ja, der wollte diese Erinnerung, die ich da aufgeschrieben habe, wieder loswerden.
Ja, klar.
Und hat das gemacht, was ich damals nicht konnte, ne? Mich quasi gewehrt, körperlich und das war schon nicht ohne, muss ich sagen, das aufzuschreiben und nicht zu wissen, das dürfen die einem ja auch nicht sagen, wo gerade ermittelt wird, was sie machen, wer schon was weiß und wer nicht. Und diese Wartezeit, die macht einen nicht los, ne, wo man dann denkt, ja, was ist denn jetzt so? Man wird ein Stück weit total fallen gelassen. Das ist einfach von Fall zu Fall. Man macht seinen Job, was mit den Betroffenen ist, was sie fühlen, wie es denen geht, ist überhaupt gar kein Thema da. Also.
Ja, ich habe auch 3 Jahre von Anzeige bis zur Verhandlung gewartet.
Oh, 3 Jahre.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem, ne, da könnte ich echt an die Decke gehen, weil das habe ich so oft erlebt, dass man, ja, man braucht Hilfe, man bekommt Hilfe, aber man denkt in dem Moment nicht daran, erstmal das Kind zu schützen, sage ich mal, die Erwachsene zu schützen, Teenager zu schützen und dann Täter zu konfrontieren.
Ja.
Das ist, ob das zu Hause ist, in der Schule, egal wo das ist. Es wird sofort konfrontiert und das Kind, das befindet sich in diesem Raum und dann gehen die weg, Fall erledigt oder wird bearbeitet und die sind mit dem Täter dann alleine.
Ja. Und was ich ja auch krass finde, bei dir ist es ja nicht nur ein Täter, bei dir sind es ja mehrere. Also was bei mir jetzt als erstes kommt, ist, das ist doch auch gefährlich für dich, oder? Also ich meine, du hast gesagt, du bist zwar im Opferschutz, aber ich habe, also vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen zu dem Konzept, soweit du erzählen darfst, ne? Ich weiß nicht, inwiefern man da drüber sprechen darf, aber ich stelle mir vor, also wenn ein Täter irgendwie rausfindet, wo du wohnst, schon nicht so cool.
Ich sag mal so, ich habe seit 2 Jahren wieder meine eigene Wohnung und bin dort ausgezogen. Also ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich jetzt stabil genug bin, um, sage ich mal, wieder in die Welt zu gehen. Ich bin auch mit 180 Grad Veränderung da rausgegangen, Gott sei Dank. Aber ich habe mich schon sehr sicher gefühlt. Es gab da Schutzhunde, es wurden viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die auch notwendig waren. Also die Gefahr der Täter werde ich nie wieder unterschätzen, dann lieber überschätzen. Und natürlich ist das durch die Ermittlung gefährlich. Es war auch im Grunde gefährlich, mit der Reportage, aber ich bereue sie nicht. Also wir denken aktuell nach, dass es auch ein Teil 2 davon geben wird. Und wenn man ehrlich ist, Betroffene, die anfangen darüber zu reden, ihr Schweigen zu brechen, die sind in Gefahr. Also weil Täter merken, sie haben keine Kontrolle mehr darüber. Es war bei mir so, dass ich mir Hilfe holen wollte. Die Täter haben das gemerkt, wollten das verhindern, weil denen klar war, was das für Konsequenzen haben könnte, wollten die sich nicht gefallen lassen, natürlich. Und das finde ich so, darf ich jetzt nicht sagen, das finde ich so schade. Da nimmt man allen Mut zusammen und sagt, hey, ich mache das jetzt, ich habe die Schnauze voll, ich kämpfe für mich und es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich stehe jetzt hier auf und ich hole mir verdammt nochmal meine Gefühle zurück, die sie mir genommen haben. Das ist so, so wichtig für einen und trotzdem ist es so gefährlich. Also ich gehe hier auch lang. Ich gehe zum Beispiel nicht, ich habe hier eine kleine Hündin, mit der ich dann oft unterwegs bin, spazieren gehe. Und ich gehe nie raus, wenn ich das Gefühl habe, mir geht's nicht gut. Ich gehe die Tür raus, bewusst, klar, immer mit dem Gedanken, dass natürlich jederzeit einer um die Ecke sein, um die Ecke stehen könnte, habe die Chance gehabt, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Also man kann alles, was sich in einem Raum befindet, als, ich sag mal, Waffe nutzen, um sich zu verteidigen. Habe mich quasi auch gut geschützt. Also meine Wohnung, ich selber, ich bin ausgestattet für den Fall der Fälle. Ich hoffe, dass er nie eintrifft, aber wenn, habe ich schon ein paar Sachen, die ich quasi nutzen kann, um mich zu verteidigen. Die Öffentlichkeit, das war auch ein Grund, warum ich so sehr dafür kämpfe, mehr Reichweite zu haben, die schützt mich auch. Also ich möchte aufklären, ich möchte Betroffenen Mut machen, ich möchte ihnen einen Weg zeigen. Das ist so, wenn man zum Beispiel eine Packung Buntstifte hat, egal, ob ich die Menschen mag oder nicht, man kann sich Man kann erstmal alle Buntstifte nehmen und gucken, was kann ich gebrauchen, was kann mir helfen. Mhm. Und das, was ich für mich nicht brauche, kann ich aussortieren. Aber ich nehme erstmal alles und gucke, okay, wie könnte mir das weiterhelfen? Und darüber versuche ich eben auch Betroffenen zu helfen, zu sagen, hey, vielleicht kannst du mal das und das versuchen. Oder mein Weg war so und so, vielleicht kann dir das helfen. Ihnen auch immer wieder zu erklären, guck mal, du hast, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht stark sind, wir keine Kraft haben, was habt ihr verdammt nochmal für einen Kampf gehabt? Ich meine, ihr habt das überlebt. Und das alleine zu überleben, das schaffen leider viele nicht. Also ich kenne Menschen, die ja auch noch kleine Seelen waren, die das nicht geschafft haben, die an den Folgen verstorben sind oder weil sie sich selbst, sage ich mal, entschieden haben dazu. Wie stark sind wir bitte? Also
ja.
Und das gebe ich ihnen immer wieder mit auf den Weg. Und klar ist es für mich wichtig, dann auch zu gucken, dass ich mich trotzdem selber schütze und dass ich selbst auf mich achte und gucke, mich nicht provokant in Gefahr zu setzen. Aber es ist natürlich das Risiko, das für mich immer besteht. Also es wird auch in 10 Jahren noch so sein oder in 20 Jahren. Aber diese Öffentlichkeit schützt mich eben, weil die wissen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel 4, 5 Tage nicht melde, kommen schon die ersten Nachrichten, ob alles in Ordnung ist, was ich total nett finde und super liebe Community. Aber die Täter wissen das. Also, dass ich vernetzt bin und das werden die sich 3, 4 Mal überlegen, ob die sich dazu entscheiden, mich dann nochmal anzugreifen.
Wow. So, das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Jasmin. Wenn du mehr über sie und ihre Arbeit erfahren magst, schau du da gerne in den Shownotes vorbei. Da habe ich die Doku über sie verlinkt, die bei HR stattgefunden hat und auch ihren Instagram-Account. Schau da mal vorbei, lass ihren Follow da und in der nächsten Folge sprechen wir nochmal sehr viel genauer über das Thema Opferschutz. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.